Willkommen bei Hau weg das Leder, dem Blood Bowl Podcast.
Freut euch auf News, Action und Geschichten aus dem Blood Bowl Universum.
Macht euch bereit, denn wir starten
mit dem Kickoff.
Hallo und herzlich willkommen zu Hau weg das Leder, dem deutschsprachigen Blood Bowl Podcast. Wir freuen uns abartig, dass ihr wieder dabei seid. Bei mir, so wie immer, denn ohne ihn wäre dieses Format nicht vollständig. Der wunderbare, der engelsgleiche, der waldelfenvernichtende Jan.
Hallo, hallo. Waldelfenvernichtend ist ein Prädikat, mit dem ich mir bestimmt in der Blood Bowl Community viele, viele Freunde machen könnte. Aber es entspricht leider nicht der Realität.
Ja, bisher wollten die Zwölfen einfach nicht rauskommen, wenn die Elfen da sind. Das passiert nur bei meinen Black Orks.
Ja, das stimmt tatsächlich. Aber du hast es schon richtig gesagt, denn wir sprechen heute über Waldelfen. Ich freue mich. Das ist sich gewünscht worden bei uns von vermutlich unserem jüngsten Hörer, dem Corbinian. Corbinian habe ich getroffen. Ich habe auch gegen ihn gespielt. Und er hat sich gewünscht, dass wir ein Spotlight machen über Waldelfen. Und diesen Wunsch möchten wir ihm heute sehr gerne erfüllen. Grüße gehen also an dich raus, Corbinian. Und natürlich auch an deinen Vater, der dich beim Spielen ein bisschen unterstützt hat. Hat er sehr gut gemacht. Er hat Chaos Dwarfs gespielt. Wir mussten uns dann nach einer Halbzeit trennen. Aber es war ein sehr unterhaltsamer Nachmittag.
Da wäre ich sehr gerne mit dabei gewesen. Schade, dass ich an diesem Tag gerade arbeiten musste. Aber du hast uns bestimmt sehr gut repräsentiert, mein lieber Jan.
Das habe ich. Ich habe auch unseren Pullover getragen. Unseren Hau weg das Lederpullover. Da war ich ganz stolz.
Was könnte Schöneres geben?
Es hat sich schon gut angefühlt, weil es war so ein bisschen, als hätte ich so eine Art Trainingsanzug an irgendwie. Das war schon geil, weil ich mir direkt wie ein Sportler vorkam. Und deswegen ist ja ein Gefühl, was ich nicht so häufig habe, weil ich verachte Sport ja im Allgemeinen und Laufsport im Besonderen. Deswegen bezieht sich meine sportliche Leistung dann doch meistens eher aufs Spielbrett. Und deswegen war das total schön, mal sich zumindest so zu fühlen, als würde ich gerade zu einer offiziellen sportlichen Veranstaltung gehen mit meinem offiziellen Trainingsanzug mit der Rückennummer hinten drauf und so weiter.
Ja, ich kann mich ja auch nur anschließen. Der einzige Sport, den ich regelmäßig betreibe, ist Pilates. Und gut, das seht ihr jetzt gerade nicht, aber ich sehe auch gerade aus wie so ein Hippie-Yoga-Instructor, was vielleicht auch ganz gut zum heutigen Spotlight für die Waldelfen passt.
Ich wollte gerade sagen, du siehst auf jeden Fall aus wie ein kuschelweicher Baumschmuser.
Genau.
Finde ich super. Das ist ganzer Einsatz von dir, Mario, dass du dein Outfit auf das Team abstimmst, das wir besprechen. Das sollten wir in Zukunft immer so machen. Ich wäre dann wahnsinnig gespannt, was du mir anbietest, wenn wir eins der Untoten-Teams beispielsweise besprechen. Das wäre cool.
Ja, da fehlt ja noch das Shambling Undead-Team und das Team... Ach, die Tomb Kings fehlen ja noch.
Richtig. Aber dazu ein anderes Mal.
Aber du, ich leg mich da für dich ins Zeug. Jetzt fühle ich mich herausgefordert und Challenge accepted.
Gut, gut. Aber bevor wir gleich zu den Waldelfen springen, haben wir noch ein paar News für euch. Mario, du hast dich wieder umgehört und umgeblickt in der Community, sowohl online als auch analog. Hast Augen und Ohren offen gehalten. Und hier sind für euch mit Mario, dem Regelfuchs, die News.
Ja, also aktuell zu den News gibt's gar nicht so viel, was ich euch gerne erzählen möchte. Einerseits erstmal was ganz, ganz Tolles, und zwar es gibt einen weiteren deutschsprachigen Blood Bowl Podcast, und zwar Zwei Trolle einer Meinung. Der ist gemacht von DocMax und Arioso. Hört doch mal rein, ich höre mir später die erste Folge an, wenn ich dann selber am Bemalen bin, denn was gibt es Schöneres, als während seines Hobbys noch einen Hobby-Podcast zu hören? Und wie wir ja schon erfahren haben, machen das ganz viele von euch ebenfalls so, was uns natürlich sehr, sehr freut. Und zum anderen möchte ich gerne auf Tobi Scholz einen kleinen Augenblick meine Aufmerksamkeit wenden, denn da ist ja letztens erst der Osnabowl Team Tech hat stattgefunden, mal wieder sehr erfolgreich, wie ich in Facebook-Posts herauslesen konnte. Und da hat vor 2 Tagen, also heute ist der 7. Mai, also vor 2 Tagen war der 5. Mai, hat er einen Post gemacht für den Osna Bowl Nummer 4, Nuffle is Calling. Und zwar ist es wieder mal ein Turnier. Also der Osna Bowl ist ja dem einen oder anderen bestimmt schon mal bekannt gewesen, denn der Tobi Scholz ist da doch sehr aktiv in der Community unterwegs und postet auch gerne irgendwelche Fotos und neue Beiträge und etc. pp. Auf jeden Fall ist es ein Turnier, das stattfinden wird am 3. und 4.12. Es soll eine maximale Spieleranzahl von 72 Trainern am Start sein. Ist ein Einzelturnier. Kosten sind 25 Euro, optional 25 Euro Fressflat. Und eben, es dauert 2 Tage, 5 Spiele, 3 am Samstag, 2 am Sonntag. In der Fressflat ist Essen und Getränke inklusive. Weitere Infos werden folgen. Gespielt wird im Gemeinschaftszentrum Ziegenbrink in Osnabrück. Anmeldung bitte an die E-Mail spvgg osnabrück mit UE ck at gmx.de. Aber das könnt ihr auch weitere Infos auf der NAF-Seite unter dem Turnierraster entnehmen. Ansonsten noch eine kleine Information zu dem neuen Podcast von Ariose und DocMax. Dieser wird sich hauptsächlich um die Turnierszene drehen. Das, was wir ja meistens irgendwie nicht ganz so genau unter Betracht sehen, werden sich die beiden widmen und natürlich Einsteigerfragen in die Turnierszene. Also bei denen wird es eher für die erfahreneren Blood Bowler etwas interessanter. In diesem Sinn auch nochmal Verzeihung, falls wir für die alten Hasen nicht ganz so das Rad neu erfinden und nicht immer super up-to-date sind. Aber da könnt ihr gerne bei den beiden reinschauen. Sie haben eine angenehme Soundqualität und auch sehr angenehme Stimmen. An diesem Punkt auch ganz liebe Grüße an Ariuso und DocMax, falls ihr überhaupt zu uns auch mal einschaltet.
Man muss ja hier dazu fast sagen, dass wir für den Osna Bowl, so wie du ihn jetzt angekündigt hast, ich fand, es klang so charmant. Deswegen, wir müssen dazu sagen, wir sind nicht dazu aufgefordert worden. Aber es war so komplett. Ich habe gedacht, aha, ich war schon, habe mich dabei erwischt, wie ich hier mit Zettel und Stift sitze und mitschreibe. Aha, so, okay, verstehe. Sehr gut, danke Mario. Danke.
Aber bitte gerne doch. Immer gerne.
Ich finde es super cool, dass es einen zweiten Podcast gibt und wir haben uns ja nicht abgesprochen. Mega, dass die tatsächlich diesen Bereich abdecken, den wir nicht abdecken können. Denn wir versuchen natürlich überwiegend von dem zu sprechen, womit wir uns zumindest rudimentär auskennen. Ich würde unseren Kenntnisstand jetzt mal bei 70% festlegen, 30% gefährliches Halbwissen und Spekulation und 70%, wir wissen tatsächlich, worüber wir reden. Und das können wir eben in dieser Turnierszene nicht gewährleisten. Da fehlt uns nach wie vor die Erfahrung. Auch da sind wir noch ein bisschen pandemiegeschädigt und ja, unsere Motivation im Prinzip direkt abgewürgt worden, weil die Turniere, an denen wir gerne teilgenommen haben, sind dann teilweise massiv verschoben worden oder ausgefallen, etc., etc. PP, muss ich nicht nochmal wiederholen, wir alle haben die gleichen Erfahrungen da gemacht. Aber ich bin bereit, mich weiterzubilden und werde auf jeden Fall in den Podcast reinhören von den beiden Herren. Der heißt 2 Trolle, eine Meinung übrigens. Du hast einer Meinung gesagt, meine ich.
Aber Entschuldigung.
Egal. Nur, dass ihr das findet, hören auf Spotify unter anderem, da haben wir ihn gefunden. Freuen uns sehr. Herzlich willkommen, ihr beiden in der Podcast-Szene. Wir freuen uns wahnsinnig auf euren Content.
Ja, vor allem, weil die beiden, die, so wie ich das richtig in Erinnerung habe, sogar die 2 größten deutschsprachigen Turniere in Deutschland, ja genau, die 2 größten Turniere Deutschlands im Blood Bowl organisieren. Also, wenn ich mich richtig erinnere, macht der DocMax den German Team Bowl.
Dann weiß er ja wohl, wovon er spricht.
Also die beiden wissen auf jeden Fall, wovon sie reden. Also bitte schaut bei ihnen vorbei, denn mehr Blood Bowl Content ist super Content.
Ja. Also hier werden wir ein Bödem, das Zonggeräusch einfügen. Falls wir das Zonggeräusch nicht rechtefrei finden, hier von euch einmal mündlich. Bödem. Gut, Mario, vielen Dank. Sollen wir dann über Waldelfen sprechen? Sollen wir es wagen?
Also ich spreche nicht gerne über Waldelfen, außer sie sind tot, aber ich lasse mich breitschlagen und bitte, Jan, die Bühne gehört dir.
Die Nemesis. So oft haben wir sie erwähnt, meistens in Form eines ihrer gefährlichsten Positionals, über den wir natürlich auch gleich noch ausgiebig sprechen werden, den Wardancer. Ein Superstar unter allen Blood Bowl-Spielern, die nicht Starplayer sind. Im Prinzip ist er fast schon ein Starplayer, sowohl was seine Kosten angeht, als auch sein Potenzial. Genau, ich habe mir das so gedacht, wir gehen erstmal wieder die Positionals durch, so wie früher. Ich werde das als kleiner Hint an dieser Stelle nicht mehr auf die Veränderungen zu 2016 eingehen. Wir haben jetzt 2022 und ich denke, wir müssen irgendwann mal damit aufhören, immer eine Referenz zum alten Regelsystem herzustellen, weil irgendwann ist das auch obsolet und egal. Also mittlerweile, die Leute, die es hören, haben sich dran gewöhnt, es ist für sie nicht mehr relevant. Ich werde darauf also nicht mehr eingehen, welche Kosten sich verändert haben. Teilweise haben sich primäre und sekundäre Skillmöglichkeiten vielleicht rudimentär verändert. Aber das könnt ihr dann selber nachgucken, wenn euch das wirklich interessiert. Wir reden jetzt nur noch über das 2020er System, das aktuelle Spielsystem, das wir kennen und zumindest in meinem und ich glaube auch in unserem Fall lieben. Mir gefällt es richtig gut. Also ich spreche über die Positionals und dann würde ich auch direkt darauf eingehen, wie ich sie skillen würde in einem Liga-Betrieb. Explizit, wir reden hier nicht von Turnier, wir reden hier von Liga. Das ist ja grundsätzlich so, kennt ihr auch schon von unseren Spotlights. Bei Turnier kann ich einfach nicht viel zu sagen. Deswegen nur Ersteres. Sollen wir loslegen?
Bitte, ich bin hitzevoll gespannt.
What? Hitzevoll gespannt, sehr gut. Grundsätzlich über Waldelfen ist zu sagen, sie sind fast as hell. Sie sind schnell wie die Hölle und ziemlich squishy. Das spiegelt sich in all ihren Stats wieder. Sie sind auch ziemlich eitel. Also der Einleitungstext im Originalregelbuch spricht davon quasi, sie wären zu eitel, um Rüstungen zu tragen, weil sie doch schon sehr auf ihre natürlich gewebte Muskulatur stolz sind. Vielleicht nicht ganz zu Unrecht. Ihr werdet es gleich mitbekommen, wie wenig Rüstung sie haben. Fangen wir an mit dem Lineman. Lineman ist eure Standardposition, 0 bis 12 dürft ihr mitnehmen. Er kostet 70.000 Gold, was natürlich für einen Lineman schon mal richtig saftig ist, aber er bringt auch ein entsprechendes Profil mit. Movement 7, Stärke 3, Geschick 2+, Wurfgeschick 4+, Rüstwert 8+. Er hat keine Fertigkeiten oder Merkmale, primär aber Zugriff auf Allgemein und Geschick und sekundär auf Stärke. So, nun ist 70.000 halt erstmal ein Klopper, vor allem dafür, dass der keine Fertigkeiten und Merkmale mitbringt. Aber es fällt natürlich sofort ins Auge und ich gehe hier direkt auf Skillungen ein. Primär Zugriff auf Allgemein und Geschick ist halt brutal. Weil er natürlich ein Blotcher werden kann. Er hat Zugriff sowohl auf Blocken als auch auf Ausweichen und das ist echt, echt heftig. Was ich für die natürlich interessant finde, ist auch sowas wie Aufspringen und Gewand. Aus dem einfachen Grund, sie haben mit Movement 7 sehr, sehr viel Bewegung. Sie sind wirklich schnell. Das ganze Waldelfenteam ist logischerweise schnell, werdet ihr auch noch feststellen. Aber der hier als Lineman mit Movement 7, das ist richtig zügig. Und ich finde, dass sowohl Aufspringen als auch Gewand Dinge sind, die ihn noch unterstützen in seiner Geschwindigkeit. Denn ihr solltet euch mit Waldelfen nicht unbedingt im direkten Nahkampf mit anderen Teams wiederfinden, gerade mit Punchy-Teams wie Orks, wie Zwerge, die üblichen verdächtigen Chaos natürlich, sondern Waldelfen spielen sich ein bisschen anders. Wir haben einen geschätzten Freund bei uns in der Liga, Grüße gehen raus an Andreas, der immer wieder beweist, dass auch Waldelfen Punchy sein können, aber das ist vielleicht eher die Ausnahme und liegt an seinem nahezu lächerlichen Würfelglück. Ich weiß nicht, was der wöchentlich an Naffel opfert, damit der so würfeln kann. Ich habe noch nie so viele One-Dice-Pows gesehen, wie der Andreas mit seinen Wood-Elves würfelt. Aber das vielleicht mal an einem anderen Thema, wenn wir darüber sprechen, was ihr denn so Naffel opfert. Und das ist für den Lineman tatsächlich auch schon mein gesamtes Konzept. Es ist ein Standardspieler. Wir werden sehen, es gibt noch andere Spieler, die noch besser sind in den Bereichen, in denen sie vorgesehen sind, also sowohl passen als auch Bälle fangen. Aber das 2-Plus-Geschick in Kombination eben mit Aufspringen, mit Gewand, mit Blotch potenziell ist halt tödlich. Vor allem, weil das Aufspringen ja aus dem Liegen heraus einen Block zulässt, wenn ihr die 2-Plus werft. Das ist einfach sackstark. Ja, er ist teuer. Ich würde hier überhaupt nicht auf Sekundärstärke gehen. Braucht er nicht, braucht ihr nicht, braucht das Team nicht die Stärke-Skills, weil ihr sowieso in der Regel nur einen einzigen Block gegen euch zulasst und das ist der Blitz, den ihr kassiert, wenn alles einigermaßen nach Plan läuft und in eurem Zug auch nur die Blocks macht, in denen ihr sowieso massiv überlegen seid und es gibt Positionals, die da besser sind als der Lineman. Deswegen kann man tatsächlich über Blocken nachdenken, ob das unbedingt sein muss bei dem,
Ich glaube nicht, dass das der ist, der so wahnsinnig viel blocken wird. Nichtsdestotrotz hat er die Möglichkeit dazu, sowohl Block als auch Ausweichen zu kriegen. Und das macht ihn einfach wahnsinnig tödlich. Ich habe es selber schon erlebt, unter anderem im Chaos Cup hier in München, wie unfassbar nervig breit gefächerte Blotcher sein können. Denn, kleiner Spoiler, alle Elfen-Positionals außer dem Treeman können Blotcher werden. Denn sie haben alle Zugriff auf Allgemein und Geschick. Also potenziell könnt ihr das spammen in dem ganzen Team. Was dann wirklich richtig nervig wird. Hast du noch Ideen für den Lineman, die ich übersehen habe vielleicht? Oder alternative Interpretationen oder Möglichkeiten, was man mit dem noch machen kann?
Ja, also ich fände auf jeden Fall wehrhaft ganz cool für den, weil gerade wenn der Gegner dann auch noch überall Unterstützen an der Line of Scrimmage gespammt hat, dass du das Unterstützen einfach rausnehmen kannst. Ich fände auch Abwehren für die ganz gut, einfach, dass du wieder mehr Raum gewonnen, was du ja als Waldelfenspieler immer gebrauchen kannst. Einen mit Kick kann auch nicht schlecht sein. Unerschrocken ist natürlich auch schön für den, so, ne, dass du einen halt noch mit dabei haben kannst. Und dann wird's eigentlich schon so, klar, kannst jetzt theoretisch noch einen mit Shorehands mit dazu nehmen, aber ja, willst ja wahrscheinlich dann doch eher deine Catcher oder deine Thrower als wirkliche Touchdown-Spieler haben. Also ein Blotter, zwei mit Wehrhaft würde ich mit dabei haben, vielleicht noch ein paar Mal Abwehren-Spam, weil ich habe das jetzt letztens, als ich mal wieder Blood Bowl 2 auf der PlayStation gespielt habe, gemerkt, wie nervig das ist, wenn überall Fend, also vertreten ist, also Abwehren, dass der Gegner nicht nachrücken kann, wo du halt einfach den ganzen Bash-Teams und du bist halt meistens als Waldelfenspieler bist du das Dash-Team. Du musst ihnen einfach die Möglichkeiten entziehen, dass sie wirklich Blocks machen können. Und wenn du gerade nicht ausweichen kannst, ihm nicht erlauben, dass er nachrücken darf, auch gut. Oder Wrestle. Wrestle ist natürlich auch immer gut. Ne? Damit umgehst du, dass dein eigener Spieler die Rüstung gebrochen werden kann und der Gegner liegt am Boden.
Das stimmt. Wrestle ist tatsächlich interessant, finde ich auch von dem, was du jetzt gesagt hast, mit die beste Option. Ich finde auch Kick cool. Würde ich einem auf jeden Fall mitgeben, wenn es sich ergibt. Allein in Kombination, also damit, dass du halt kontrollieren kannst, in Anführungsstrichen kontrollieren, wo der Ball landet. Nochmal für die neuen, Kick ist im Prinzip beim Kickoff, wenn ihr den Ball zum Gegner rüberkickt, könnt ihr die Distanz, die der Ball abweicht, halbieren. Das kann sehr sinnvoll sein, weil man natürlich den Ball viel risikohafter platzieren kann. Normalerweise, ich mache es zumindest so, spiele es safe, dass ich immer 6 Felder von jeder Spielfeldkante weg bin, dass ich nicht riskiere, dass er ins Aus geht und der Gegner den Ball direkt in die Hand bekommt in seinem ersten Offensive Drive, in seinem ersten Offensive Turn. Und hier habt ihr die Möglichkeit, quasi nur 3 Felder von der Spielfeldkante wegzubleiben, weil ihr ja jederzeit reduzieren könnt und habt damit die Möglichkeit, gegen Zwerge beispielsweise, gegen Teams, die deutlich langsamer sind, zu kontrollieren, dass sie allein schon 2 Runden brauchen, um an die Line of Scrimmage zurückzukehren, indem ihr den Ball einfach da platziert, wo kein Gegner steht. Deswegen finde ich Kick absolut sinnvoll und Wrestle eben in Kombination mit Aufspringen total cool. Gerade er kriegt einen ab, du nutzt Wrestle, du gehst mit dem Gegner zu Boden, du hast aber Aufspringen, verlierst kein Movement und du bist weg. Du bist weg, da kann nicht mehr viel passieren, der hat Movement 7 und der nimmt effektiv Gegner raus und der macht dann Räume auf mit Wrestle. Fast sinnvoller finde ich als Block, weil bei Block auch der Gegner stehen bleibt und Block dann ja doch auch sehr offensiv genutzt wird. Und ich sehe einfach nicht, dass der so wahnsinnig viel Offensivpotenzial hat. Da finde ich Wrestle interessanter als Block tatsächlich. Guter Punkt, gut gesehen. Immer eine tolle Fähigkeit, auch massiv unterschätzt, glaube ich. Wird wenig benutzt. Und gerade in diesen Dash-Teams, also ausweichlastigen Teams, kann das total mächtig sein. Dann würde ich weitergehen zum nächsten Positional. Das Jawohl. Ist der Thrower. Davon dürft ihr 2 mitnehmen, der Werfer zu Deutsch, aber Thrower steht auch im deutschen Kodex oder im deutschen Regelbuch. Auch so eine Frage, warum man das nicht übersetzt hat, aber Bananarama, egal. Über die deutsche Übersetzung kann man sich ja sowieso nochmal streiten. Das ist eine eigene Folge wert. 0 bis 2 dürft ihr mitnehmen. 95.000 kostet er, also wirklich nicht günstig. Aber er hat Bewegung 7, Stärke 3, Geschick 2+, Wurfgeschick 2+, Rüstwert 8+, er ist wurfsicher, hat er von Anfang an. Das heißt, er hat den Reroll beim Werfen, primär Zugriff auf Allgemeingeschick und Passing und auch sekundär auf Stärke, können wir aber gleich ignorieren, brauchen wir nicht, weil auf Stärke wird er nichts holen. Primär Zugriff auf allgemein Geschick und Passing ist natürlich massiv. Das ist einer, dem ich auch nicht Blotch geben würde. Meine Spielerfahrung gegen Waldelfen und mit Waldelfen zeigt, dass der selten in der Situation ist, dass er Blotch tatsächlich braucht. weil er eigentlich nie in diesem Moshpit drin steht. Dem würde ich natürlich Teamkapitän gerne geben. Kommen wir auch noch gleich zu. Es ist ziemlich schwierig, ein Starting-Roster zu bauen, das mehr als 2 Rerolls hat. Das heißt, du hast ein kleines Reroll-Problem bei 1 Million, da alle Waldelfen sehr teuer sind. Teamkapitän hast hier die Möglichkeit, für einen relativ geringen Zusatz an Teamkosten, Gesamtkosten, einen extra Reroll einzupacken, der auf jeden Fall nicht schaden kann. Aber es gibt einige Dinge, bei dem der Thrower richtig cool ist. Ich finde Nerven aus Stahl bei dem natürlich mega geil, weil 2 plus Geschick und dann kann er einen Ball aufheben und ignoriert die Modifikatoren. Das ist einfach so nervig. Wenn der den Ball rausholt, dann mit seinem 2 plus Geschick auch noch wieder ausweicht und dann den Pass wirft, der ist einfach super schwer zu kontrollieren. Du hast immer mal wieder Situationen, in denen der Ball contested wird. Keiner will ihn aufheben, weil irgendwie 4 Spieler drumherum stehen, 2 von dir, 2 vom Gegner. Und keiner will ihn aufheben, weil die Modifikatoren so hart sind irgendwie und du den Turnover nicht riskieren willst. Dann liegt der Ball rum und alle scharwenzeln umeinander herum und keiner traut sich richtig. Kommt dann Thrower an mit Nerven aus Stahl, dem ist das total egal. Auf die 2 plus, let's go. Kanonier finde ich bei ihm cool. Ich würde eher Kanonier nehmen. Das ist der plus 1 für den langen Pass und den Megapass als die Variante für die kurzen Bälle, weil die kurzen Bälle wirft er sowieso auf die 2 plus, respektive 3 plus. Das schafft er relativ einfach, zumal er einen Reroll hat und dann lieber bei der Longbomb mal plus 1 draufkriegen. Arbeitet auch für dich ein bisschen, weil Elfen ja dieses Problem haben, dass sie entweder accurate sind oder widely inaccurate. Das Ding dazwischen können sie ja gar nicht erwürfeln. Da hilft dir der Plus 1 auf jeden Fall massiv. Was ich für den auch richtig cool finde, ist im Prinzip Kick nur für dich, ist immer am Ball. Die 3 Felder zu machen, um sich zum Ball zu bewegen, hilft dir sehr, um noch mehr Speed ins Team zu bringen. Du bist sowieso schon sehr schnell, aber wenn der mit seinem Movement 7 noch 3 Felder machen darf Richtung Ball, dann heißt das, dass du in der Regel schon die Longbomb theoretisch werfen kannst in deinem ersten Turn auf einen Catcher beispielsweise, der durchkommt oder sogar 2 Catcher, die durchkommen. Da kommen wir gleich zu, ist die nächste Positional. Das ist einfach eine so coole Fähigkeit und sie macht auch wirklich, wirklich Spaß. Dieses, der Ball kommt und ich habe hier nochmal so eine Interrupt-Aktion quasi. Ich darf hier nochmal kurz was anderes machen, 3 Felder bewegen. Fühlt sich einfach gut an, macht Spaß. Würde ich jedem empfehlen, das mal zu machen. Du noch Ideen für den Thrower?
Also absolut Ballgefühl, weil wie oft ist es der Fall, dass du beim Aufheben die 1 gewürfelt hast? Auch als Elf passiert dir das. Und dass du da dann automatisch den Reroll hast zum Aufheben, also für die englischen Leute Surehands, ne, den Reroll aus Aufheben, wäre für den super gut. Ansonsten, ja, immer am Ball würde ich eben draufpacken. Im Laufen passen wäre vielleicht auch interessant für den, aber an sich, wie du sagst, so Nerven aus Stahl ist für mich eigentlich auch das Go-To-Ding, so gerade mit Ballgefühl, so den Ball aufheben in 5 Tackle-Zones.
Dann gegebenenfalls sogar noch mit dem Reroll durch Surehands.
Eben, und dann haust du den Ball in 5 Tackle-Zones auch noch weg.
Oh. Ja, das ist brutal. Das stimmt. Ist für mich halt so eher auch so ein Level-2-Ding, Surehands, weil du hast recht, man würfelt die 1, aber dann doch relativ selten. Also ob es das den Skill für mich wert ist. Aber sie kommt natürlich kommt sie vor. Natürlich kommt sie vor, deswegen ist es hier nicht verschwendet, mit denen mitzunehmen. Gerade, weil ja schon angesprochen, Rerolls eher dünne sind in diesem Team, macht natürlich alles, was dir Rerolls schenkt, wie zum Beispiel Surehands, das tatsächlich total gut, weil du dann keine Team-Rerolls dafür verschwenden musst.
Ja, ansonsten kann ich da auch nichts zu sagen.
Dann würde ich weitergehen zum Catcher. Der Catcher ist der einzige Spieler mit Stärke 2, werden wir gleich sehen. 0 bis 4 dürft ihr davon mitnehmen. 4 Catcher. War mir tatsächlich nicht bewusst, dass man dafür ein 4 Stück mitnehmen kann, theoretisch zumindest. 90.000, also auch nicht gerade günstig, der Kollege. Aber er hat Bewegung 8. Er ist also noch ein bisschen schneller als seine Kollegen. Wie schon gesagt, Stärke 2. Geschick 2 plus, Wurfgeschick 4 plus, Rüstwert 8 plus. Kommt aber schon mit Ausweichen und Fangsicher. Primär Zugriff auf Allgemein und Geschick. Sekundär auf Passing und Stärke. Stärke egal, Passing vielleicht gar nicht total uninteressant. Bei dem habe ich mir halt gedacht, da fände ich Gewand cool. Also bei Blotch brauchen wir nicht reden. Ist potenziell drin und für den tatsächlich auch logisch. Denn der bekommt den Ball, der wird angegriffen, für den ist Blotch tatsächlich eine sinnvolle Idee. Trotzdem finde ich Gewand für den interessant, weil er so sackschnell ist. Ich finde sichere Hände in Kombination damit auch ganz cool, dass du dir selber überlegen darfst, wohin du den Ball legst, wenn er zu Boden geht, weil dir das die Möglichkeit gibt. Der Gegner blitzt ihn meistens und das ist das, was ich aus meiner Spielrealität so kenne. Der Gegner muss sowieso schon meist den einen Go-For-It machen, um den Blitz gegen deinen Catcher durchzubringen. Und wenn du dann noch die Möglichkeit hast, den Ball zwei Felder vom Gegner gezielt wegzulegen, sorgt es häufig dafür, dass der Spieler, der den Blitz gemacht hat, nicht mehr in der Lage ist, den Ball noch aufzuheben. Und der Ball außer Reichweite ist und der Gegner hat zwar deinen Typen zu Boden gebracht, aber dann nicht mehr das Movement, den Ball noch aufzuheben. Das passiert tatsächlich in meiner Erfahrung recht häufig. Und das ist natürlich mega, gerade wenn dann der Catcher auch noch Aufspringen hat und du bist wieder dran, springst auf, dodgst einmal auf die 2 plus raus, nimmst den Ball auf die 2 plus auf und bist dann weg. Dann ist der Blitz quasi für die Cuts, immer vorausgesetzt die Rüstung hält. Dann finde ich Springen für den Catcher ziemlich cool. Springen, hier für die, die das nicht wissen, reduziert die Modifikatoren, wenn ihr Spieler überspringt, um 1 bis zu einem Minimum von minus 1 und ihr dürft halt nicht nur wie alle anderen liegende Spieler überspringen, sondern auch stehende. Mit einem 2 plus Geschick und diesem brutal schnellen Movement von 8 ist es tatsächlich sehr, sehr, sehr gut. Das bedeutet, du kannst selbst in 2 Tackle Zones springen auf die 3 plus, na, weil den minus 1 kriegst du halt immer, dann dodgst du raus auf die 2 plus und tschüss, weg bist du, überspringt direkt die Defense Line, das ist brutal, das ist wirklich auch etwas, womit der Gegner häufig nicht rechnet. Ich habe ganz oft das Gefühl, auch bei mir selber, das ist ein Manöver, mit dem Gegner nicht so richtig rechnen. Das kalkulieren die sehr selten ein, dass es Spieler gibt, die durchaus andere Spieler überspringen können. Das ist einfach brutal stark. Ich finde Hechtsprung für den auch ziemlich cool, weil das eine zweifache Bedeutung hat oder einen zweifachen Benefit hat. Einmal kann er eben Bälle aus seinen Tackle-Zones heraus catchen, was super cool ist, und er kriegt plus 1 auf Catch, wenn der Ball accurate ist. Das heißt, selbst wenn er in der Tackle-Zone von jemandem steht und der Ball ist accurate, fängt er ihn noch auf die 2. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Das darf man nicht unterschätzen. Das finde ich für den alles super interessant. Von Blotch mal abgesehen, was ja Standard ist. Du noch Ideen, Mario?
Tatsächlich mal wieder Ballgefühl. Weil das negiert Ball entreißen. Glaube ich, das, was halt tatsächlich dann gegen gerade Elfen und Agility-hohe Teams sehr oft benutzt wird. Weil du weißt, der hat erst Dodge und dann sofort sich Block gekauft. Ich kriege ihn eh kaum down. Deshalb, ich gebe ihm einfach Ball entreißen, dann ist das Ding weg. Ja, jetzt hat er halt auch noch Ballgefühl und was machst du dann? Dann musst du ihn mit einem Pow oder mit Wrestling zu Boden kriegen. Ansonsten hast du keine Chance mehr, an den Ball zu kommen.
Tatsächlich eine sinnvolle Idee. Ballgefühl, das hilft, das habe ich auch immer nicht auf dem Plan, aber du hast, glaube ich, recht, ja, dass Ballgefühl auch gegen Dingens hilft, gegen Ball entreißen. Das ist so cool.
Ich kann dir sogar das vorlesen. Ist so cool. Außerdem kann die Fertigkeit Ball entreißen nicht gegen einen Spieler mit dieser Fertigkeit eingesetzt werden.
Nee, ich behaupte gar nicht, du wärst im Unrecht. Ich sagte nur, dass ich es nicht mehr auf dem Plan hatte, das vergesse ich immer. Ballgefühl ist für mich einfach dieses, das ist halt ein Real-World fürs Ballaufheben, aber dass das durchaus auch einen doppelten Benefit hat, macht es halt umso wertvoller. Ich finde es richtig, richtig gut. Also von daher auch das absolut sinnvoll.
Und halt Nerven aus Stahl ist halt für den halt auch geil.
Genau, wäre sekundär, aber tatsächlich auch eine Möglichkeit.
Ja, falls du dann irgendwann nichts mehr zu tun hast.
Ja, also es macht ihn natürlich noch besser in dem, was er sowieso schon tut. Dann kommen wir dazu, zu dem Spieler, sobald er aufgestellt wird, den wir alle gern in den Boden stampfen wollen, für den wir alles opfern, damit er zu Boden geht, der Wardancer. 0 bis 2 Wardancer dürft ihr mitnehmen. Saftige 125.000 Gold kostet er.
Eine Viertelmillion!
Ja, er hat Bewegung 8, ist also genauso schnell wie der Catcher. Stärke 3, Geschick 2 plus, Wurfgeschick 4 plus, Rüstwert 8 plus. Aber er kommt von Haus aus mit Ausweichen, Blocken und Springen. Er ist also von Anfang an ein Blotcher. Primär Zugriff auf Allgemein und Geschick, sekundär auch auf Passing und Stärke. So, ja, der ist teuer. Aber das ist der nervigste Gegenspieler, offiziell meine Meinung, den man in Low-Tier-Games haben kann. Blotch von Anfang an ist, wenn du nicht zufällig Zwerge spielst, wo du relativ viel Tackle hast, einfach nervtötend. Unsere Ligen sind relativ klein, mit relativ wenig Mitspielern. Wir haben eine Hinrunde und eine Rückrunde, damit jedes Team die Möglichkeit hat, auch mal ein bisschen zu spielen. Und gerade die Hinrunde ist gegen die Waldelfen häufig die Hölle, weil du diesen Wardancer einfach nicht downbringst. Das ist im Prinzip das, was du, Mario, gerade schon gesagt hast über den Catcher, dass du irgendwann gezwungen bist, den über Wrestling oder eben mit Tackle down zu bringen. Und genau das hast du hier halt von Anfang an. Das macht ihn wirklich, wirklich, wirklich nervtötend. Allerdings ist er auch sehr teuer, du musst halt gut auf ihn aufpassen. Was würde ich denen noch geben? Ich fände für den ziemlich interessant tatsächlich Tackle und Ball entreißen, weil er dann, wenn du Defense spielst, auch noch sackgefährlich für den Gegner ist. Durch Tackle hebelt er Ausweichen beim Gegner aus und Ball entreißen ist halt für ihn super, super stark, weil er auch durch Springen wirklich die Option hat, in den Cage zu springen und den gegnerischen Ballträger anzugreifen. Teilweise. Ihm reicht meistens der One-Dice-Block. Ja, du stellst irgendwie die Supporter kalt, indem du da deine Lineman ranstellst und er springt in den Cage, greift den Ballträger an und der Gegner muss einen Zug damit verschwenden, den Ball erstmal wieder aufzunehmen. Und potenziell fällt der Ball sogar in seine Hände, weil der eben auch mit Springen von Anfang an kommt. Das ist ein wirklich, wirklich guter Spieler. Auch dem tut natürlich Ballgefühl gut. Das macht absolut Sinn. Auch bei dem kann man sekundär über Nerven aus Stahl nachdenken, weil ihn das auch noch besser macht. Wir haben überhaupt noch nicht über Sprinten und Sprintsicher gesprochen. Auch beides Sachen, die vorher auch für den Catcher schon sinnvoll wären, um ihn noch schneller zu machen. Auch für den Wardancer wäre das sinnvoll. Aber ich würde, wenn ich einen hätte, ihn tatsächlich auf Tackle und Ball entreißen gehen, damit der Gegner ihn sogar, wenn er Offense spielt, richtig im Blick haben muss, weil das so ein One-Hit-Wonder ist. Er kann aus 6 Felder Entfernung angerast kommen, springt irgendwie über deinen Spieler rüber auf die 3+, landet, der macht den One-Dice-Block. Und sofern du keinen Skull würfelst, ist der Ball meistens raus. Und du kannst gerade in den Low-Tier-Games nichts dagegen tun.
Ja, bin ich d'accord mit dir. Ich tatsächlich würde es aber anders vorgehen. Ich würde einen mit Profi ausstatten. Damit kannst du ja auch quasi einzelne Ergebnisse nochmal rerollen. Gerade irgendwie für, du hast halt nur eben einen One-Dice-Block. Ah, okay, ist ein Skull. Okay, ich versuch's auf Profi, auf die 3+. Hey, cool, hab's geschafft. Würfel nochmal. Hey, pow, cool, he's down. Oder halt eben, ne, wenn du den schon Ball entreißen mitgegeben hast, reicht dir ja der Push. Mehr brauchst du ja gar nicht. Dann kommt dein überflinker Catcher, hebt den auf mit Nerven aus Stahl und Ballgefühl und haut ab. Funktioniert alles gut. Und ich würde tatsächlich einen von meinen beiden Wardancern SPP-Punkte sammeln lassen und eine Fertigkeit verbessern. Weil ich finde mit...
Ein Attribut meinst du?
Genau, ein Attribut verbessern. Weil dem hilft tatsächlich alles. Stärke 4 Wardancer, der kostet zwar 60.000 mehr, aber braucht er noch andere Fertigkeiten? Nö. Oder... Bewegung 9 oder Rüstung
9+ wäre es dann, 9+. 8+ von Haus aus.
Also das Einzige, was ich ihm nicht geben würde, wäre halt Wurfgeschick, weil brauchst du nicht unbedingt. Aber auch Geschicklichkeit, eine 1+ Geschicklichkeit, wenn du auf einmal auf die 2+ in irgendwelche Tackle-Zones reinspringst.
Ja. Genial. Also 1+ Geschick, da bin ich voll bei dir, das wäre tatsächlich cool. Alles andere würde ich nicht mitgeben, weil ich glaube, er braucht es nicht. Also das wäre mir zu lange, das wären mir zu viele SPP, da die sind mit Fähigkeiten besser ausgegeben, glaube ich.
Ich fände auch, Bewegung wird dem gut tun, auch Stärke wird dem gut tun, auch Rüstungswert wird dem gut tun. Aber das ist ja, ne, das ist ja das Schöne, wenn man zwei verschiedene Meinungen hat. Ich würde nicht beide das machen lassen, sondern nur einen davon. Mhm, einfach damit du, also allein schon, wenn du halt einen Wardancer mit Stärke 4 halt hinstellst.
Mhm. Ja, na klar. Wow. Aber ich finde die 80.000 zu, also 50.000 sind es, die 50.000 extra, oder sind das sogar 80.000? Ist das irgendwann so absurd viel?
Das sind 80.000.
Ja. 80.000 extra. Dann kostet er 205.000, das finde ich einfach zu teuer.
Ja, das ist halt, ne?
Das finde ich einfach ist zu halt teuer. Ich habe auch noch niemanden erlebt, der sagt, das ist für mich eine Option. Stärke plus ein für 80.000 Team Value.
Ja, aber ne, der Wardancer verhasst auf jedem Spielfeld Er ist prädestiniert dafür, gefoult zu werden.
Absolut.
Der, also, ne, das ist auch Ziel Nummer eins. Ziel Nummer eins, sobald der mal am Boden ist, ja.
Ja, wenn er erstmal am Boden ist, dann wird alles auf ihn drauftreten, was auf ihn drauftreten kann. Und das auch zu Recht, ehrlich gesagt. Weil der ist, ich finde, er ist immer gut. Aber er verliert tatsächlich irgendwann im 1,8 Millionen, im 2-Millionen-Bereich dann so ein bisschen an Boden, weil er natürlich immer noch sehr gut ist, aber die Gegner langsam aufholen, weil Tackle ihn beispielsweise sehr schwächt, weil du ihn mit Tackle dann endlich mal downbringst, weil Wrestling ihn downbringt. Und bei dem bist du ja eigentlich froh, wenn du ihn downbringst. Ja. Also wenn er zumindest mal am Boden liegt. Selbst wenn er die Rüstung dann hält, aber dass er zumindest erstmal wieder aufstehen muss, dass du die Möglichkeit hast, ihn zu faulen. Also gerade mit Orks, ne? Gerade mit Black Orks natürlich auch. Überall, wo Goblins im Spiel sind, Snotlinge, die ganzen Stunty-Teams. Ich würde sofort 4 Leute um ihn rumstellen und einen auf ihn drauftreten lassen, damit der einmal down geht. Und selbst wenn der nur stunt ist und du ihn eine Runde lang ignorieren kannst, das ist schon sehr wertvoll. Und da kommen wir auch gleich noch hin bei den Starting-Roster für 1 Million. Die sind tatsächlich sehr fragil. Also sie sind sehr verlustanfällig. Wenn du da ein bisschen Pech hast in einem frühen Ligaspiel, dann kann dir das die ganze Liga versauen.
Ja.
Aber gehen wir mal erstmal in dem Roster weiter, weil einen haben wir nämlich noch, nämlich den Loren Forest Treeman. Für 120.000 Bewegung 2.
Ist ja auch ein Baum.
Tree? I am no tree.
Er ist wirklich nicht besonders schnell. 2. Stärke 6 allerdings, Geschick 5 plus, Wurfgeschick 5 plus, Rüstwert 11 plus. Und er hat die üblichen Big Guy-Fertigkeiten und Merkmale mehr oder weniger. Einzelgänger 4 plus, Knochenbrecher plus 1. Er kann Mitspieler werfen, er ist robust, er ist standfest, er hat starker Wurfarm und Wurzeln schlagen. Wurzeln schlagen ist im Prinzip sein Malus, wenn du so willst. Jeder Big Guy hat ja eigentlich einen. Und zwar, wenn du eine Aktion mit ihm ansagst, musst du ein W6 werfen und bei einer 2 plus passiert nichts. Wenn du aber die 1 würfelst, dann wurzelt er sich mit seinen Wurzeln im Boden fest. Du darfst die Aktion noch beenden, aber er darf sich danach nicht mehr bewegen. Das ändert sich erst dann, wenn er in irgendeiner Form zu Boden gebracht wird. Dann ist er wieder freigewurzelt. Was bei dem ganz wichtig zu bemerken ist, hier schon, er hat nicht die Fähigkeit Baumfeld. Wie der Altern Forest Treeman, beispielsweise der Halblinge oder auch der Altern Forest Treeman von Old World Aliens. Die haben diese Fähigkeit, kosten das gleiche, haben auch das gleiche Profil, aber sie bringen eben diese Fähigkeit Baumfeld mit. Das ist nämlich so, wenn der Treeman versucht aufzustehen, dadurch, dass das Aufstehen ja 3 Felder kostet und er hat ja nur 2, muss er quasi eine 4 plus werfen, um aufstehen zu dürfen. Wenn er diese 4 plus nicht schafft, bleibt er liegen, obwohl er die Aktion angesagt hat. Mit der Fähigkeit Baumfeld bekommt man plus 1 auf diesen Wurf für jeden deiner befreundeten Teammitspieler, die in einem angrenzenden Feld stehen, also in der Tackle-Zone des liegenden Baums. Was bedeutet, der Loren Forest Treeman ist bedeutend schlechter als seine Kollegen. Denn das ist durchaus relevant. Ich meine, ja, er wird relativ selten umfallen, weil Stärke 6 und es ist ein Big Guy und es schockt nicht so richtig doll, ihn zu bekämpfen, aber es kommt eben doch vor. Und wenn er erstmal liegt, allein für das aufstehende 4-Plus werfen zu müssen, ist natürlich ein Faktor. Einfach. Das ist ein großer Faktor. Und dass der diese Fähigkeit nicht hat, verstehe ich nur bedingt, warum man hier 2 verschiedene Treemen quasi ins Spiel etabliert. Auch ein wichtiger Unterschied. Weil mir als Anfänger zum Beispiel ging das so, ich habe das am Anfang gar nicht geschnallt, dass das 2 verschiedene sind. Also dass der Old World Alliance Treeman besser ist für den gleichen Preis als der Waldelfen. Der Vollständigkeit halber Primärzugriff logisch auf Stärke, sekundär auf allgemein und Geschick. Von mir aus wird man vermutlich niemals benutzen. Ja, ich meine, er ist robust, das ist total cool. Er ist standfest, das ist tatsächlich echt, echt, echt geil, dass du dich entscheiden kannst, bei zurückgedrängten Ergebnissen nicht zurückgedrängt zu werden. Dadurch verteidigt er seine Position sehr, sehr gut. Was ich auch paradox finde, er hat Mitspieler werfen, aber im Waldelfenteam gibt es keinen Spieler, der geworfen werden kann.
Ja, es gibt auch keinen Starspieler,
den du werfen könntest. Also jedenfalls aktuell gibt es keinen. Auch da darf man sich fragen, warum hat er das dann? Also hätte man ja weglassen. Es wäre ja die Option gewesen, zu sagen, pass mal auf, der hat das Baumfeld nicht, aber dafür nehmen wir ihm dann eben auch starker Wurfarm weg und dafür kostet er 10.000 weniger oder irgendwie sowas. Haben sie nicht gemacht, er kostet das Gleiche, hat eine Fähigkeit, die ihm absolut gar nichts bringt und Baumfeld hat er nicht. Das ist das Roster soweit. Ach so, ich muss natürlich noch darüber sprechen, was ich dem geben möchte.
Ja, richtig.
Ich finde Raufbold relativ obvious, damit er einmal das Both Down rerollen kann. Das ist ja das klassische Big Guy-Ding, im Prinzip das günstige Blocken, wenn man so will. Du kriegst es wesentlich einfacher als Blocken, weil es eben ein starkes Skill ist. Ich finde Unterstützen für ihn tatsächlich gar nicht so doof, weil er sowieso im Moshpit steht. Da kann er mit Unterstützen auf jeden Fall viel tun. Und hier einer der wenigen Big Guys, bei denen ich Mehrfachblock sinnvoll finde, weil der mit Stärke 6 kommt. Von eben. Haus aus. Die meisten Big Guys haben nur Stärke 5. Da macht Mehrfachblock sie im Prinzip zu einem Stärke 3 Modell. Das ist dann nicht mehr so interessant. Aber er ist trotz der minus 2 immer noch bei Stärke 4 plus Knochenbrecher und dann gegebenenfalls sogar noch Raufbold. Das ist tatsächlich echt geil. Deswegen ist Mehrfachblock für ihn cool. Da macht der Raum auf. Da haut der richtig rein. Da hast du einen sehr großen Synergieeffekt mit seinem Knochenbrecher plus 1, den er dann sogar zweimal benutzen kann. Das ist wirklich total gut.
Ja, da bin ich voll bei dir. Klar, ich meine, Blocken ist halt für den mega geil, wenn du irgendwann mal die dicken Starspielerpunkte dafür hast. Aber ansonsten, mit dem kannst du jetzt auch nicht so viel anstellen halt eben. Ne?
Ich finde ihn auch leider sehr unflexibel. Wir werden da auch gleich nochmal drauf kommen, wenn wir uns die Starting-Roster angucken. Kleiner Spoiler an der Stelle, ich habe ihn in dem von mir favorisierten Roster nicht drin.
Ich auch nicht.
Weil ich ihn gar nicht mal, also für die Kosten finde ich ihn tatsächlich gar nicht mal so gut. Ich meine, 120.000 ist für einen Big Guy tatsächlich auch relativ günstig. Nur der der Troll ist noch günstiger, der kostet nur 115.000. Und für ein Stärke 6 Modell 120.000 ist eigentlich okay. Aber gerade Movement 2, das ist einfach, also gerade in Anbetracht dessen, dass das restliche Elfenteam 7 oder mehr hat. Sobald dein Offense Drive richtig losgeht, ist der Treeman quasi kein Faktor mehr, weil er mit dem restlichen Team nicht mithalten kann. Das heißt, der macht nur Trouble an der Line of Scrimmage und da wird er sich auch nicht wegbewegen.
Das stimmt.
So, das muss einem, glaube ich, klar sein. Das ist diese drei Felder roundabout the Line of Scrimmage, wo er steht. Das ist sein Aktionsbereich. Da kommt er nicht mehr raus. Dann hast du das Festwurzeln, dann hast du die 4 plus, wenn der wieder aufstehen soll. Gerade hier wird dann natürlich auch Wrestling wieder ein Riesenfaktor. Wenn der einen Gegner blockt, selbst wenn er mit 2 Würfeln kommt, und der Gegner setzt Wrestle ein, um den Baum mit runterzubringen, dann ist der raus, der Baum. Also dann brauchst du erstmal die 4 plus, dass der überhaupt aufsteht, dann macht der schon mal nichts mehr.
Ja.
Und das ist schon lästig. Also da sind mir ein bisschen zu viele Negativfaktoren, als dass ich ihn in einem Starting-Roster mitnehmen würde. Später vielleicht, ich würde ihn vielleicht irgendwann nachkaufen, aber in einem Starting-Roster würde ich ihn nicht mitnehmen, glaube ich. Dann sprechen wir doch mal ganz kurz über Starspieler. Ich beziehe mich jetzt nur auf die Starspieler, die im Originalregelbuch 2020 drin sind. Es gibt, glaube ich, noch ein paar Ergänzungen. Da hoffe ich auf dich. Zum Beispiel fällt mir andauernd dieses Eichhörnchen nicht ein, das, soweit ich weiß, für Waldelfen spielt.
Für jedes Team. Acorn the Squirrel spielt für jedes Team.
Genau, und das hatte ich jetzt aber nicht mehr auf dem Plan. Laut Regelbuch spielen für die Waldelfen, die haben das Keyword Liga der Elfenkönigreiche. Das war's. Achso, nur der Vollständigkeit halber. Ja, sie sind Tier 1. Ja, sie haben Zugriff auf Sanitäter. Und Rerolls kosten 50.000 Goldstücke. Also verhältnismäßig günstig. Das heißt verhältnismäßig, sie sind günstig. Es gibt keine günstigeren Rerolls als 50.000. Für sie dürfen folgende Starspieler spielen. Eldrill Sidewinder kann es für sie spielen. Das ist im Prinzip ein besserer Catcher. Gloria Summerbloom ist ein besserer Thrower oder Throwerin besser. Ich glaube, das ist eine Frau, bin ich mir relativ sicher.
Ja.
Greg and Crumbleberry, logisch. Helmut Wolf, Morgan Talk, so die für alle spielen dürfen. Eben The Acorn. Dann Roxana Darknail, die Dunkelelfen Witch Elf mit dem 1 plus Geschick kann für sie spielen. Die Swift Twins, also Valen und ich habe vergessen, wie der andere Boy heißt, die man zusammen anwirbt. Das eine ist im Prinzip ein Blitzer, das andere ein Thrower.
Lucian.
Dann Willow Rosebark, das ist eine Dryade, die ich noch nie so richtig verstanden habe. Also die checke ich tatsächlich nicht so richtig. Ich meine, die kosten 150.000, das ist jetzt nicht so wahnsinnig teuer. Kommt mit Stärke 4, Gewandrobust unerschrocken. Aber verstehe nicht so richtig, was ich mit der machen soll, weil bringt keinen Blog mit und nix und dafür ist also die 150.000 mir irgendwie zu teuer. Sei jetzt mal wieder hingestellt. Und Solkarth the Soat. Soat, Soat, wie auch immer man das ausspricht. Der Big Guy mit Klammerschwanz, Knochenbrecher, Regen, schweres Gerät, sprintsicher, verstörende Präsenz für 230.000. Der ist tatsächlich eine Option, wenn du mal ein bisschen Punch willst. Alle anderen Starspieler, also vor allem die, die Elfen sind, also Eldril, Gloriel, Roxana, Swift Twins, nenn mich eindimensional, aber ich verstehe nicht so richtig, warum ich die mitnehmen sollte. Weil die können alle Dinge, die mein Team sowieso schon kann, also ein bisschen besser zwar, aber so richtig eine neue Qualität geben sie meinem Team eigentlich nicht. Wenn ich überhaupt Starspieler mitnehme, dann würde ich hier tatsächlich eher mal auf einen Helmut Wolf gehen, der mit einer Kettensäge eventuell mal Überzahl herstellen kann und solche Dinge. Ich sehe bei den Elfen Starspielern, zumal ich sie alle relativ teuer finde für das, was sie mitbringen, sehe ich irgendwie die Notwendigkeit nicht so richtig. Geht es dir anders?
Also ich kann verstehen, wofür sie da sind, weil du sehr squishy bist, kann es mal passieren, dass du halt nach einem Spiel halt, dass dir drei Leute fehlen. Ob das jetzt nur für das nächste Spiel ist oder permanent, sei jetzt mal dahingestellt, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt um einiges höher als bei anderen Teams. Weshalb da zum Beispiel gerade ein Eldril Sidewinder, der halt einfach ein sehr gutes Profil hat, der kostet zwar 230.000, aber er ist halt schon gut, gerade auch mit seinem hypnotischen Blick, immer an Ball, Nerven aus Stahl, fangsicher, der dir halt, keine Ahnung, zum Beispiel deinen Starfänger ersetzen kann. Also, ne, gehen wir jetzt mal davon aus, es sind schon 5 Spiele drin und sind wir ehrlich, Waldelfen machen in der Regel 2 bis 4 Touchdowns in einem Spiel. Und wenn die alle 4 der eine gemacht hat, permanent, so, der ist halt schnell dann halt auch oben mit dabei bei, keine Ahnung, 180, 200.000. Wenn der dir wegfällt, brauchst du einen neuen Catcher. Oder ja, halt
mag stimmen.
Sowas zum Beispiel. Oder halt auch, wenn es dir mal richtig scheiße geht, die Swift Twins mitzunehmen, finde ich nicht schlecht. Also
bei denen mag ich halt die Story. Ich finde die halt für 340.000 ist halt einfach, ja, du kriegst 2 Starspieler dafür, das stimmt. Aber das finde ich echt eine Hausnummer. Also 340.000 ist mir ein bisschen zu teuer eigentlich. Möchte hier übrigens in Anführungsstrichen lobend erwähnen, dass Deeproot Strongbranch nicht für Waldelfen spielt. Er ist ein Treeman, aber er spielt nicht für Waldelfen. Weil er nur für alte Weltklassiker und Halbling-Fingerhut-Pokal spielt und nicht für die Liga der Elfenkönigreiche. Ich wittere hier einen Balance-Gedanken, weil Deeproot natürlich sehr, sehr tough ist. Einfach, das sei jetzt einmal so dahingestellt, haben wir schon mehrfach drüber gesprochen, wie gut der ist. Der würde natürlich, weil den würde ich zum Beispiel für 280.000 eher mitnehmen, dann als die Swift Twins und dann zu sagen, so, ich spiele Waldelfen und pass mal auf. Ich habe hier 2 Treemen an der Line of Scrimmage, die dir gleich mal rechts und links einen einschenken.
Ja.
Ein Treeman mit Mehrfachblock und dann hast du hier noch Deeproot, der dir auch nochmal einen reinwirkt.
Ja.
Tatsächlich gar nicht so uninteressant. Aber das auf jeden Fall zu den Starplayern. Da habe ich jetzt auch keine wahnsinnig inspirierenden Gedanken oder Dinge, die jetzt besonders erwähnenswert sind. Das sind sie halt, ist jetzt nicht wahnsinnig spektakulär, ist auch keine wahnsinnig lange Liste von Starspielern, auf die du hier Zugriff hast. Und ich, wie gesagt, finde sie ein bisschen eindimensional.
Also sie haben interessante Leute, die sie mitnehmen können, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du einen mitnimmst, ist wahrscheinlich eher geringer. Also gerade am Anfang, du kommst meistens halt nur auf 11 Spieler. Wenn du wirklich gut kalkulierst, kommst du auf 12 Spieler als Starting-Roster. Und wenn du halt eben ne auf 10 Spieler runtergehst, dann musst du ja erstmal einen anheuern, also einen Söldner, und den musst du ja auch bezahlen, also die 70.000, die der dann kostet, der Lineman, ne, der geht ja dann dein Value auch wieder hoch. Und dann kannst du dir ja erst den Starspieler leisten, weil
ja,
ja, das ist ja Kacke.
Stimmt. Ja. Also Kosten, da sind wir ja jetzt auch beim Thema. Ich habe 2 verschiedene Starting Roster aufgebaut oder aufgestellt, die sich ein wenig unterscheiden. Das erste ist, ich sag mal, da musst du sehr auf deine Würfel vertrauen. Das beinhaltet 2 Wardancer gleich von Anfang an, 2 Catcher, 1 Thrower, 6 Linemen, 1 Reroll. Da kommst du auf, glaube ich, 995.000. Das habe ich jetzt hier gerade nicht tagesaktuell rumliegen. Ich habe es vorhin aber kurz durchgerechnet.
Ja, sind genau 995.
Du verzichtest hier quasi auf den Treeman, wie ja vorhin schon angesprochen, aber du bist halt höllisch schnell. Also zwei Wardancer, zwei Catcher sind für den Gegner wirklich nervig. Gerade die beiden Wardancer sind für den Gegner wirklich nervig. Wir reden hier explizit von 1 Million. Immer darauf achten, dass die Linemen am Anfang kein Ausweichen haben. Das ist das, wo ich immer struggle. Ich denke immer bei Waldelfen, alle haben Ausweichen, aber es stimmt natürlich nicht. Die Wardens, die Linemen sind ja hier auch wirklich mehr dafür da, deine Defense zu stellen, Bodies zu stellen im Prinzip, weil die am Anfang noch nicht so wahnsinnig viel können. Ne, also immer mit Einfeldabstand gegen den Gegner Defense zu spielen und die Wardancer eben bei Bedarf den Gegner anzugreifen und Offense ist da vollkommen klar. Eine Seite freiboxen und dann in Überzahl stellen und dann ist gut. Und dann musst du nur eine Anspielstation für deinen Thrower finden und der Drop ist gelutscht. Großer Nachteil hier natürlich, du hast nur einen Reroll, also die Fehlertoleranz ist sehr, 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 sehr gering. Unter anderem in Anbetracht dessen, dass du 6 Linemen hast, die erstmal keine eingebauten Rerolls mitbringen. Also du musst schon sehr wissen, was du tust am Anfang, glaube ich. Aber absolut ein machbarer Roster, denke ich. Meine zweite Idee ist ein bisschen mehr Safety. Und zwar stellt sich das hier über 2 Aspekte ein. Zum einen, dass du 2 Rerolls mitnimmst und die Wardancer komplett durch den Treeman ersetzt, der einfach deutlich tankier ist. Wie gesagt, ich persönlich würde den ersten Roster nehmen, aber ich wollte es einfach mal anbieten. Also ein Treeman, 2 Catcher, 1 Thrower, 6 Linemen. Dann würdest du auf 2 Rerolls kommen, sind auch nur 11 Spieler, aber der Treeman macht dich ein bisschen tankier im Zentrum. Auch hier spielst du ein bisschen langsamer vielleicht auf 2 Catcher, also der Touchdown ist dann hier eher Turn 3 als Turn 2. Der Thrower spielt auf beide Catcher, die Linemen sind Bodies und du hast aber 2 Rerolls. Du kannst also zumindest ein bisschen Gefahr ausgleichen und du kannst ein ganz bisschen mehr Punch spielen an der Line of Scrimmage für den Anfang. Ich würde den ersten Roster nehmen, weil ich einfach glaube, wenn du ein bisschen Glück hast, werden die rasend schnell Starspielerpunkte sammeln, weil die Wardancer auch für den Blitz tatsächlich nicht ganz ungefährlich sind und du machst halt Touchdowns ohne Ende mit diesem Team gegen die meisten Gegner.
Also mein Roster ist sehr, sehr ähnlich zu deinem ersten. Also ich würde auch vom Treeman abraten tatsächlich, weil die Wardancer für die 5000 mehr halt viel mehr bringen. Tatsächlich für dein Team, also A, weil du mit ihnen halt auch sehr viele Touchdowns machen kannst. Mein Roster besteht aus 2 Wardancern, 2 Catchern, 1 Thrower, 6 Linemen und keinem Reroll, sondern mit dem Apotheker, den ich tatsächlich wichtiger finde als den Reroll. Weil wenn dein Wardancer im ersten Spiel dummerweise ein Pow in die Fresse kriegt, Rüstung bricht und er ist tot, dann hast du ein Loch da. Und dieses Loch lässt sich sehr schlecht wieder füllen.
Das sprechen wir ja aus Erfahrung. Das ist ja bei uns in der Liga aktuell so. Der arme Andreas, also der wirklich offensiv lächerlich gut würfelt, hat ja genau dieses Problem, dass der Wardancer gleich im ersten Spiel komplett ausgefallen ist und er jetzt, ich glaube, im dritten Spiel immer noch daran knapst, dieses finanzielle Loch auch zu schließen. Also er kann das nicht kompensieren, weil er nicht genug Umsatz macht, weil er auch nicht genug Touchdowns macht dann jetzt quasi. Also da unterstütze ich voll, was du denkst. Ohne Revolt zu spielen, wird sich für mich anfühlen, wie nackt auf die Straße zu gehen, glaube ich. Ich glaube, das könnte ich nicht ganz ohne Revolt spielen. Ich verstehe aber die Idee. Also auch für meinen zweiten Roster zum Beispiel würde halt sprechen, dass die Rerolls halt irgendwann sehr teuer werden. Ne? Also ne, verdoppelt, sobald die Liga gestartet, also 100.000 für einen Reroll. Effektiv ist es ja so, das ist zumindest meine Erfahrung, du beendest die Liga eigentlich mit genauso vielen Rerolls, mit wie du sie begonnen hast. Also ich glaube, die wenigsten kaufen sich für den doppelten Preis im Liga-Betrieb nochmal Rerolls nach. Ich habe das noch nicht erlebt, glaube ich, dass das jemand tatsächlich macht. Aber deswegen halt 2 Rerolls von Anfang an, dann weißt, hast du zumindest die 2 und alles andere. Also Positionals, Spieler nachkaufen im Liga-Betrieb ist günstiger als Rerolls. Das würde ich damit sagen. Das ist ein Argument, was sicherlich dafür spricht, dass du den etwas saferen die safere Variante nimmst im zweiten. Du darfst dann mit dem Treeman, kann man den Treeman auch durch den Wardancer ersetzen. Die 5000 sind tatsächlich noch drin. Dann würdest du mit einem Wardancer, 2 Catcher, 1 Thrower, 6 Linemen, 2 Reroll spielen. Das würde auch gehen. Dann bist du halt ein bisschen schneller und das Erste, was du dir kaufst, ist der Apotheker für 50.000 nach dem ersten Spiel. Du musst halt hoffen, dass im ersten Spiel deine Spieler überleben.
Ja, aber also ich persönlich würde lieber mit einem Apotheker statt mit einem Reroll starten.
Ja, okay. Aber also eine coole Idee auf jeden Fall und eine nachvollziehbare für mich, absolut. Wo würdest du denn, wenn ich jetzt dir diesen Ball mal zuspielen darf, zuwerfen darf, wo würdest du sie denn einschätzen in dem Power-Level aller Teams, die wir bisher besprochen haben.
Platz Nummer 1.
Tatsächlich.
Für mich ist tatsächlich das Waldelfenteam unter den Top 3 Teams überhaupt. Also alles, was wir bisher durchgenommen haben, kommt an das Waldelfenteam nicht ran. Meiner Meinung nach sind die Waldelfen wirklich ganz, ganz weit oben. Unter anderem wegen ihrem phänomenal guten Thrower, wegen dem Wardancer, wegen der allgemeinen Schnelligkeit. Also, ne, wenn der Gegner keine Zeit hat, die eine reinzuwürgen, ja, wenn du halt innerhalb von 2 Turns einen soliden Touchdown hinbekommst, weil du halt irgendwie auf die 3 plus eine Longbomb hinwirfst, hey, wann will er dir denn eine reinhauen? Er kann dir nur an der Line of Scrimmage eine reinhauen, wenn er in der Offense ist. Und selbst wenn er, also selbst wenn er Offense spielt und gerade, keine Ahnung, es sind Black Orks, die allgemein nicht so schnell sind, abgesehen von den Gobbos. Aber selbst gegen die Gobbos kann er ja, also kannst du ja mit Waldelfen einen soliden Two-Dice hinkriegen. Du hast halt nur die Black Orks, die dir halt nicht hinterherkommen mit ihren Bewegung 4. Das heißt, selbst wenn sie alle dir noch hinterher sprinten mit ihren Go-For-Its, machst du ein Go-For-It mehr, kommen sie dir nicht hinterher. Mhm. Also, ja, also ich finde sie definitiv an Stelle Nummer 1. Und kurz danach glaube ich das Nekromantenteam. Also in unserem aktuellen Ranking.
Ja, ja, weil wir haben ja auch Zwerge schon besprochen. Ich weiß, hier sind wir immer an diesem Punkt, dass wir das ja nicht so richtig definieren können für uns, was für uns da alles mit reinspielt. Ich sehe sie tatsächlich auch, also auf jeden Fall unter den Top 5. Mhm. Und in unserem aktuellen Ranking vermutlich auf Platz 2. Mhm. Hinter den Zwergen tatsächlich. Mhm. Ich weiß, dass das ein Trugschluss ist. Viele Leute glauben, dass Zwerge leichtes Spiel gegen Waldelfen haben, weil sie so viel Tackle spammen können. Das ist, ich glaube, in einem direkten Duell würde ich tatsächlich auf die Waldelfen setzen, aber langfristig sind Zwerge einfach unverwüstlicher. Ich glaube, dass Zwerge in einem langfristigen Ligabetrieb besser skalieren, weil sie einfach so stumpfsinnig brutal vorweggehen. Wenn die den Ball erstmal haben und Offense spielen, dann können die Waldelfen wenig bis gar nichts dagegen tun. Selbst mit dem springenden Wardancer, bei so viel Tackle ist die Gefahr halt einfach hoch, dass die relativ schnell auch down gehen mit der guten Rüstung. Das sind einfach so mehrere Dinge, wo ich denke, Zwerge sind langfristig in einem Ligabetrieb müh besser als Waldelfen. In einem 1-zu-1-Duell weiß ich es überhaupt nicht, kann ich schwer einschätzen. Bin jetzt ein bisschen beeinflusst, weil das letzte Ligaspiel in unserer Liga, in das ich involviert war, das ich gesehen habe, war eben unsere Dwarfs gegen Waldelfen. Und die Waldelfen sind untergegangen gegen die Zwerge. Wirklich, also war auch ein bisschen Pech dabei sicherlich, aber sie sind vernichtet worden. Andererseits hast du ja auch diese Erfahrung gemacht, teilweise 6-7 Spieler bei den Waldelfen rausgenommen. Die spielen mit 4 gegen 9 und machen trotzdem den Touchdown in der Offense. Mit 4 Spielern gegen 9 Verteidiger, weil du sie einfach nicht decken kannst, weil sie einfach zu schnell sind. In deinem Fall mit Black Orks. Natürlich kann das passieren. Ich glaube, sie sind immer in der Lage, noch einen Touchdown zu machen. Eins der wenigen Teams, die auch mit 3 Spielern gegen 11 noch den Touchdown schaffen können. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, langfristig, wie gesagt, sehe ich sie müh schlechter als Zwerge und tatsächlich müh besser als Menschen, die für mich im aktuellen Ranking auf Platz 3 nach wie vor sind. Möglicherweise gefolgt von Necromantic Horror, worüber wir ja schon gesprochen haben, die ich auch sehr stark finde.
Ja. Coolio.
Gut, mein Lieber. Das war's von mir zum Thema Waldelfen. Gibt's noch was du dazu anmerken möchtest?
Ich hasse Elfen.
Ich hasse Elfen.
Sowohl ja. Gegen sie zu spielen, als auch sie anzumalen. Ich hatte ja die große Freude, das Team von Andreas anmalen zu dürfen, damit er überhaupt Blood Bowl mit uns spielt. Es war die Hölle. Also diese Fitzelei. Also ich habe wirklich einen abgrundtiefen Hass gegen Elfen, weshalb ich wahrscheinlich auch nie ein Elfenteam mir zulegen werde, weil ich sie einfach wirklich verabscheue.
Ja. Das kann man an der Stelle vielleicht nochmal sagen. Das Team von GW finde ich tatsächlich designmäßig ein bisschen fragwürdig. Diese Jumpsuits, die da tragen, diese Masken, ich finde sie auch extrem kompliziert zu bemalen. Und sie gefallen mir jetzt auch ästhetisch nicht so wahnsinnig gut. Da gibt es Alternativen von anderen Herstellern, die ich da bedeutend gelungener finde. Aber das ist natürlich Geschmackssache und das darf jeder so entscheiden, wie er das möchte.
Das stimmt, das stimmt.
Aber ich kann sie auch nicht leiden, nicht so wirklich. Sie entsprechen weniger meinem Spielstil. Aber ich sehe gern Spielen zu, bei dem Elfen spielen, wenn ich selber nicht spielen muss und selber nicht dagegen spielen muss, weil es mich dann doch immer wieder begeistert, dass sie aus nichts etwas machen, aufgrund ihrer sehr, sehr guten Statline. Gut, mein Lieber, ich freue mich, dass wir das heute zusammen gemacht haben, so durchgezogen haben und uns dem Waldelfenteam endlich mal gestellt haben. Jetzt können wir das in die Akten legen, zu den Akten legen heißt das, glaube ich, und uns das nächste Mal wieder mit Teams beschäftigen, die wir auch gerne spielen oder gegen die wir gerne spielen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Liebe ZuhörerInnen, wenn ihr noch Anmerkungen habt, entweder zu den Waldelfen oder zu uns oder allgemein zu diesem Podcast, dann freuen wir uns natürlich immer jederzeit, wenn ihr Kontakt zu uns aufnehmt über Facebook oder Instagram beispielsweise. Schreibt uns gern. Wir freuen uns immer über Rückmeldungen. Vielleicht habt ihr ja auch eine komplett andere Meinung zu Waldelfen und, keine Ahnung, listet die in dem Tier-Ranking ganz woanders ein als wir. Da würden wir gerne mit euch diskutieren oder erzählt uns von euren Erfahrungen. Wenn es sonst nichts mehr gibt, mein lieber Freund Mario, du Regelfuchs im Waldelfen-Ornat.
Ja, da du gerade eben hier noch von Instagram gesprochen hast, also erst einmal möchte ich noch kurz erwähnen, dass, falls wir irgendjemanden auf den Zahn getreten sind, unsere ganzen Meinungen sind ja nur unsere Meinungen, ne? Es ist alles subjektiv und es ist nie despektierlich gemeint. Und naja, du hast ja gerade eben Instagram schon mal angesprochen und mein lieber Jan, ich glaube, es ist Zeit für eine Hobbyhöhle.
Ja, Mario?
Ja?
Was ist denn das hier?
Es sieht aus wie eine Höhle.
Wie eine...
Eine...
Hobbyhöhle!
Ja, meine Herrschaften, liebe BloodbowlerInnen, ich habe mir gedacht, so, wir geben ja gar nicht so viel von uns selber immer so preis und wir beide sind sehr, sehr schlecht in Social Media, ob das Facebook oder Instagram ist und das tut uns auch voll leid, weil wir haben beide Kanäle, aber wir machen ja nicht wirklich was dafür. Und ich dachte mir, falls ihr Interesse habt, könnten Jan und ich ja mal so hin und wieder ein Foto von unseren aktuellen Teams hochstellen oder unseren aktuellen Projekten, weshalb ich die Kategorie die Hobbyhöhle einführen möchte, indem wir kurz so 5 Minuten oder weniger drüber schnacken, was gerade bei uns ansteht, was wir vorhaben oder was für Ideen wir gerade haben, ob es sich jetzt um Blood Bowl handelt oder 40k oder Age of Sigmar oder whatever, sei ja da mal dahingestellt. Jan, mein liebster Lieblingsfreund, was steht denn gerade bei dir in deiner Hobbyhöhle?
In meiner Hobbyhöhle steht nach wie vor mein Shambling Undead-Team, mit dem ich leider noch nicht so richtig weitergekommen bin, weil mir ein bisschen die Zeit fehlt. Ich finde es immer so, also ich brauche dann auch wirklich Zeit. Ich kann immer nicht so eine Stunde malen oder so, sondern es muss dann bei mir immer so ein ganzer Nachmittag frei sein. Heute zum Beispiel wäre ein guter. Wetter ist absolut bescheiden bei uns hier in München, deswegen ist perfektes Malwetter. Da freue ich mich sehr drauf, dass das Shambling Undead-Team. Dann steht natürlich für den Barbecue Bowl einige Miniaturen in der Reihe, die ich für den Draft bemalen muss, weil ich natürlich gerne so viele Miniaturen wie möglich selber haben möchte. Und ich habe gerade abgeschlossen eine kleine Miniatur, und zwar Grogu aus Star Wars The Mandalorian, aus der Serie habe ich eine Miniatur von dir ja bekommen, aus dem 3D-Drucker. Entzückend, die habe ich fertig und ich spiele mit dem Gedanken, dass das meine Cheftrainerfigur für meine Orks wird. Das fände ich tatsächlich ziemlich süß, wenn das dieser mini kleine Grünling ist, der der Cheftrainer für die Grünen heute wird. Und ich muss noch 2 Blitzer bemalen für meine Menschen. Da habe ich aufgrund dessen, dass man die Originalmodelle von 2016 von GW die Blitzer nicht so wahnsinnig gut von den Leimen unterscheiden kann, Modelle ersetzt, und zwar ersetze ich die durch die Blitzer, glaube ich, oder keine Ahnung, irgendwelche Figuren auf jeden Fall von den Imperial Nobility, weil die natürlich vom Stil her ungefähr da reinpassen, aber sich durch die Federn deutlich abheben und dann sind die Blitzer leichter zu erkennen. Da habe ich 2 fertig, die kann ich gerne auch mal zeigen, finde ich ganz gelungen. Wir sind ja beide keine Riesenmaler und 2 sind so 2 Drittel fertig, da fehlt noch Edge Highlight und ein bisschen Tusche Und dann kann ich das Menschenteam endlich als abgeschlossen bezeichnen. Was ist denn bei dir auf dem Tisch?
Ja, also erstmal mein erster Gedanke war jetzt, als du den Grogu noch angesprochen hast, wie wär's denn mit einem Star Wars Hochelfenteam? Also quasi, dass deine Linemen sind irgendwelche Sturmtruppler, die Assassins könnte irgendwie irgendwelche Jedi-Ritter sein, ne? Kannst ja mal mit dem Gedanken spielen und dann ist Grogu da dein Star-Cheftrainer.
Das wär auch richtig cool, was ich mal gesehen habe bei Facebook, da hat jemand ein Blood Bowl-Team aus den Avengers gemacht. Das fand ich auch super geil. Das sah echt total krass aus. Also natürlich ein Bemalstandard, der sich in einer anderen Galaxie abspielt als das, was ich so produziere. Aber mein Anspruch an mich selber ist auch nicht so hoch. Also ich brauche so ungefähr 2 Stunden für eine Miniatur und das reicht mir dann in der Regel. Also da bin ich dann ganz happy mit und das ist ein solider Tabletop-Standard. Aber damit werde ich auf jeden Fall nirgendwo ein bestbemaltes Teampreis gewinnen. Aber das ist auch gar nicht der Anspruch.
Nee, wir wollen ja spielen.
Genau.
Ja, bei mir steht noch einiges auf der Liste. Also ich werde tatsächlich heute noch meine Black Orcs endlich final fertig machen. Also da fehlen jetzt tatsächlich nur noch die Bases, die ich fertigstellen muss. Da habe ich lange überlegt, was ich genau machen will. Aber habe jetzt meine erste Figur damit fertig. Und da haue ich jetzt heute das alles ganz kurz durch. Das ist eine Sache von einer Stunde ungefähr. Und dann werde ich versuchen, wahrscheinlich mich dazu zu entscheiden, welches Team ich tatsächlich anfangen möchte. Ob es das Necromantic-Team ist, ob ich mit dem Skaven-Team weitermache oder ob ich schon mit dem Norse-Team anfange, das ich jetzt bekommen habe. Oder ob ich mein Necromunda-Team, weil ich habe ja den Corpse-Grinder-Kult, den würde ich tatsächlich sehr gerne als Korn-Team benutzen. Weil den möchte ich gerne ummodellieren und proxen dafür. Und da habe ich quasi noch auf meiner Liste stehen, ich würde gerne für mein Norse-Team spezielle Bases machen. Und zwar möchte ich gerne mit Hollow-Bases und durchsichtigen Resin arbeiten. Also quasi, ich mache die Base, so eine Hollow Base, das ist quasi, die sieht aus wie eine normale Base, die ist halt quasi nur innen drin hohl. Das heißt, du kannst unten was reinmalen und die dann auffüllen mit flüssigem Resin. Der härtet aus und dann sieht es aus wie so eine, wie jetzt, ob die auf einem See stehen würden. Und das fände ich halt gerade für das Norse-Team super geil, wenn die auf so einem gefrorenen See draufstehen würden, weißt du, den noch so ein bisschen ankratzen, unten so Türkis draufpacken, vielleicht noch einen Schädel dazu. Das fände ich ganz geil, aber damit musste ich jetzt erstmal experimentieren, ob das überhaupt funktioniert, so wie ich mir das vorstelle.
Das klingt aber geil. Das finde ich richtig cool. Allgemein, ich liebe das ja, wenn Leute sich mit Bases, ich mache das ja nicht. Also meine Bases sind in der Regel Rasenbases oder ein Schotteruntergrund, also ein bisschen steinig oder wüstenmäßig. Ist jetzt nicht so ultra kreativ, da finde ich das Rad häufig nicht neu. Ich finde das wirklich cool, wenn Leute sich bei den Bases so wahnsinnig viel Mühe geben. Ich habe auch schon, weil wir ja gerade drüber gesprochen hast, dein Skaven-Team, das ist ja so ein bisschen im Piraten-Style, habe ich auch schon Bases gesehen, die dann Schiffsplanken darstellen oder man den Asphalt drunter sieht und da sind dann immer noch die Linien drauf von irgendwelchen Verkehrszeichen oder so. Das ist schon ziemlich cool, wenn man sich da ernsthaft Mühe gibt und es wertet auch so eine Miniatur nochmal massiv auf.
Das gibt dem halt nochmal so einen extra Charme. Also ich bin ja auch ein großer Fan vom Rasen und so weiter, aber da muss nochmal ein bisschen was extra. Also ich glaube auch zum Beispiel, ich habe ja mein erstes Team war ja ein Nörgel-Team und ich glaube, da werde ich früher oder später das alte Team quasi einfach in die Vitrine reinhauen und da wird es dann auch verstauben und ich werde ein neues Team machen, die einfach dann nochmal ein bisschen fetziger, ein bisschen brutaler, ein bisschen ekelerregender, weil das Team ist an sich ganz cool von GW, aber das ist mir irgendwie nicht fetzig genug. Da muss mehr. Das ist nicht. Nee, da muss Papa Nörgel ein bisschen aus der Geschenkbox rausholen und da nochmal extra Seuchen verteilen.
Auf den Tag freue ich mich jetzt schon ganz besonders. Mein lieber Mario, nochmals vielen Dank, dass du mit dabei warst, dass wir diese Zeit miteinander verbringen konnten. Es hat mich sehr gefreut. Jedes Mal ist es mir ein inneres Blumenpflücken, mit dir über Blood Bowl zu sprechen. Und ich kann natürlich an dieser Stelle nicht anders, als diese Folge abzuschließen mit den Worten, mit denen wir immer eine Folge abschließen. Die Frage ist nicht, ob du zu Boden gehst.
Die Frage ist, wie viele von dir wieder aufsteht. Macht's gut, liebe Leute!
Wiedersehen!